Guten Morgen, liebe Zuhörer. Willkommen zum Brennpunkt am Dienstag. Mein Name ist Sabine Böhler. Wir haben uns heute ein großes Thema vorgenommen. Mit der Referentin für Menschenrechte vom Bischöflichen Hilfswerk Miserior, Elisabeth Strohscheid, möchten wir uns heute Gedanken machen, wie die Menschenrechte geachtet und damit weltweit extreme Armut bekämpft werden kann, ja sogar bekämpft werden muss. Weltweit leben 1,4 Milliarden Menschen in extremer Armut und das bei einer Bevölkerung von insgesamt 6,9 Milliarden. Zumeist betroffen sind Frauen und ihre Kinder. Während wir hier in Deutschland darum kämpfen, dass unsere sozialen Netze erhalten bleiben, Mindesteinkommen gesichert, die Zahl der Kinderkrippenplätze erhöht und die Weltwirtschaftskrise irgendwie besiegt wird, kämpfen die Menschen in Afrika, Asien und Lateinamerika um das blanke Überleben, egal wie. Unsere Erde, liebe Hörerinnen und Hörer, ist so reichhaltig geschaffen mit ihrer Tier- und Pflanzenwelt, mit all den Schätzen in den Böden, dass man sich doch fragen muss, warum schaffen wir es nicht, diese Schätze gerecht zu verteilen? Wieso ist es so schwierig, dass jeder Mensch genügend zu essen, zu trinken und ein Dach über den Kopf hat? Ja, wie kommt es, dass die Schere zwischen Arm und Reich, Norden und Süden immer mehr auseinanderzugehen scheint? Ja, wie kommt es, dass Länder wie zum Beispiel Nigeria oder die Republik Kongo trotz Erdölvorkommen zu den ärmsten Ländern der Welt gehören? Was muss geschehen, damit Armut ein Thema wird, das alle angeht, nicht nur Menschen mit einem gutmütigen Herzen, sondern vor allem Politiker und Manager großer Wirtschaftsunternehmen? Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, das sind große Fragen. Und diese Fragen wollen wir besprechen mit unserem Gast, mit Elisabeth Strohscheid. Sie ist Referentin für Menschenrechte und tätig für das bischöfliche Missionswerk Miserior in Aachen. Guten Morgen und herzlich willkommen, Frau Strohscheid.
Guten Morgen, Frau Böhler, und guten Morgen, liebe Hörerinnen und Hörer.
Frau Strohscheid, erzählen Sie uns doch kurz etwas zu Ihrer Person. Wie wird man eine Referentin für Menschenrechte bei der Miserior?
Mit viel Glück. Und zwar habe ich das große Glück gehabt, dass ich mein Hobby irgendwann zum Beruf machen konnte. Ich habe seit meinem Studium ehrenamtlich für Amnesty International gearbeitet, eine große Menschenrechtsorganisation, die sich vor allen Dingen um die bürgerlich-politischen Menschenrechte gekümmert hat und kümmert, also dass Menschen ohne Angst vor Folter und willkürlicher Verhaftung leben können, Recht auf Meinungsfreiheit, Religionsfreiheit wahrnehmen können. Dann habe ich in dieser deutschen Sektion von Amnesty International lange Jahre als Referentin gearbeitet, war zuständig für die Region Asien und für das Thema Wirtschaft und Menschenrechte. Und als dann das Büro von Bonn nach Berlin gezogen ist, habe ich aus persönlichen Gründen versucht, eine andere Arbeitsstelle hier in der Region zu finden, aus familiären Gründen vor allen Dingen. Und das war gerade die Zeit, als Miserior eine Stelle einrichtete, neu einrichtete hier in der Abteilung Entwicklungspolitik, nämlich eine Stelle für eine Menschenrechtsreferentin oder einen Menschenrechtsreferenten. Mhm. Und ich hatte einfach das große Glück, mich zu bewerben und die Stelle zu bekommen und konnte damit sozusagen ein zweites Standbein in der Menschenrechtsarbeit stärken, und zwar die Arbeit für die wirtschaftlich, sozialen und kulturellen Rechte, die gleichwertige Menschenrechte sind. Dazu gehört das Recht auf Nahrung, das Recht auf Gesundheit, das Recht auf Bildung, das Recht auf menschenwürdiges Wohnen. Also viele Rechte, über die wir vielleicht auch im Laufe der Sendung noch weiter sprechen werden.
Also gehören Sie sicherlich auch zu den Menschen mit dem großen Herzen, die sich manchmal doch auch wünschen, dass auch die Herzen der Machtvollen, der Reichen einfach mehr angesprochen wird.
Ganz sicher. Mhm. Und ich meine, der Arbeitsauftrag von Miserior, der uns mit unserer Gründung mitgegeben wurde, ist ja einerseits, den Armen zu helfen, gegen Not, gegen Krankheit und Hunger in der Welt. Das war der Arbeitsauftrag von Miserior, dagegen zu kämpfen, den Menschen zu helfen zur Selbsthilfe, damit sie letztendlich aus eigener Kraft sich ernähren können und keine Not leiden müssen. Aber der zweite Auftrag, den wir erhalten haben, war, den Mächtigen vom Evangelium her ins Gewissen zu reden, damit sich letztendlich auch an den Strukturen der Armut etwas ändert.
In der letzten Woche gingen ja die Meldungen einer beispiellosen Spendenaktion durch die Presse. 40 US-Milliardäre haben öffentlich versprochen, die Hälfte ihres Vermögens für wohltätige Zwecke zu spenden. Frau Strohstreit, ist das ein Weg der Armutsbekämpfung, einfach mehr zu teilen?
Das ist sicher ein ganz wichtiger und entscheidender Aspekt. Je mehr Menschen bereit sind, von dem, was sie haben, auch etwas abzugeben an Menschen, die noch ärmer sind als sie oder die ärmer sind als sie. Ich meine, noch ärmer kann man im Falle der US-Milliardäre nun wirklich nicht sagen. Aber je mehr Menschen bereit sind zu teilen mit Menschen, die ärmer sind und die in Not sind, ich denke, desto mehr Chancen haben wir, die Armut zu bekämpfen. Aber ich möchte auch sagen, die Aktion der US-Milliardäre sehe ich auch mit einem kleinen Tropfen Skepsis. Und zwar sind darunter ja enorm reiche Leute. Und man fragt sich natürlich schon auch, wie kommt es, dass einige Menschen so reich sind und ein Vermögen haben, Bill Gates beispielsweise von 53, glaube ich, stand in der Presse, 53 Milliarden US-Dollar auf der hohen Kante liegen hat. Das ist fast die Hälfte der gesamten öffentlichen Entwicklungshilfe in einem Jahr. Wie können einzelne Menschen, einzelne Familien so viel Reichtum anhäufen? Es ist gut, dass sie diesen Reichtum jetzt bereit sind, auch zu teilen.
Auch wenn der Reichtum vielleicht gebunden ist, ja, aber dennoch.
Ja, das ist genau das Problem. Ich meine, es gibt in Deutschland einige deutsche Milliardäre und Multimillionäre haben sich etwas skeptisch geäußert gegenüber dieser Initiative, weil sie gesagt haben, zum Teil dienen diese Spenden dann ja auch noch der Steuerminderung in den USA und sie plädieren dafür, Vermögende für höhere Vermögensabgaben. Das heißt, wer viel hat, sollte regelmäßig auch Steuern zahlen, höhere Steuern zahlen, damit der Staat dann mit den nötigen Mitteln auch darüber entscheiden kann, wo das Geld eingesetzt wird, wo die Not eben am größten ist. So sind es doch die Reichen, die dann über ihre Stiftungen auch wieder bestimmen können, wohin das Geld geht. Und ob das dann wirklich zur Armutsbekämpfung dient oder ob es zur Finanzierung von Elite-Universitäten dient, das wissen wir im Moment ja noch gar nicht.
Also sehen wir auch wieder, dass so etwas gemischt zu sehen ist, auf jeden Fall ein wichtiges Thema. Dennoch, gerade auch für uns Christen, ist ja zu teilen, was wir haben. Und ein Thema, was sie jetzt auch angesprochen hat, was auch die Gemüter der Politiker erhöht, ist, sollten wirklich reiche Leute mehr Abgaben, mehr Steuern zahlen oder nicht? Ja, im September findet zum wiederholten Male ja der Weltarmutsgipfel der Vereinten Nationen statt. Die Vereinten Nationen, ja auch UNO genannt. Das ist ein Zusammenschluss von 192, also von fast 200 Staaten. Ja, der hat sich zur Aufgabe gemacht, den Weltfrieden zu sichern, die Erhaltung der Völkerrechte einzufordern und auch für sich für den Schutz der Menschenrechte einzusetzen. Und da sind wir jetzt auch wieder bei unserem Thema. Menschenrechte achten, Armut bekämpfen. Frau Strohscheid, wie bereitet sich denn Miserio auf den Weltarmutsgipfel in der dritten Septemberwoche in diesem Jahr vor?
Wir arbeiten in dieser Sache nicht alleine, weil wir glauben, je mehr Organisationen sich einsetzen, desto besser und desto wirkungsvoller wird unsere Arbeit sein. Beispielsweise bringen wir uns ein im Rahmen der CITSE. Das ist ein Zusammenschluss europäischer Organisationen der Entwicklungszusammenarbeit, katholische Organisationen, aber auch Organisationen aus USA, Kanada sind dabei. Wir haben ein Hintergrundpapier erarbeitet, das wir gegenüber unseren Regierungen jetzt in unserer Lobbyarbeit auch vertreten. Und wir arbeiten mit in der Aktion Deine Stimme gegen Armut. Miserio ist auch Mitglied des Verbandes FENRO, Verband Entwicklungspolitik Deutscher Nichtregierungsorganisationen. Da haben sich über 100 Organisationen zusammengeschlossen. Und im Rahmen dieser Verbünde arbeiten wir gemeinsam daran, dass der Weltarmutsgipfel im September ein Erfolg wird. Denn es ist noch viel zu tun.
Werden denn Mitarbeiter von Ihnen auch so am Rande dabei sein?
Das ist im Moment noch nicht entschieden, ob von Miserior selber jemand dabei sein wird. Auf jeden Fall wird von Seiten Fenros jemand vertreten sein.
Mhm. Im September 2000 hat sich die UNO ja große Ziele gesetzt, nämlich die sogenannten Millennium-Entwicklungsziele, die bis zum Jahre 2015, also in den nächsten 5 Jahren, zur Bekämpfung der weltweiten Armut erreicht werden sollten. Rufen Sie uns doch diese Ziele nochmal in Erinnerung, Frau Strohscheid.
Ja, gerne. Das erste Ziel hat zum Ziel die Beseitigung von extremer Armut und von Hunger. Bis zum Jahr 2015 soll der Anteil der extrem armen Menschen halbiert werden und der Anteil der Menschen, die an Hunger leiden, soll halbiert werden. Dann als Ziel 2 haben sich die, damals waren es noch 189 Staaten der Vereinten Nationen, zum Ziel gesetzt, die allgemeine Grundschulbildung für alle Kinder zu erreichen. Bis 2015 sollen alle Kinder eine Grundschulbildung vollständig abschließen können. Das Ziel 3 heißt Förderung der Gleichheit der Geschlechter und Stärkung der Rolle der Frau. Die Geschlechterungleichheit in der Grund- und in der Sekundarschulbildung soll bis 2015 beseitigt werden, auch auf anderen Bildungsebenen. Dann das Ziel 4 hat die Senkung der Kindersterblichkeit sich vorgenommen, Senkung der Kindersterblichkeitsrate unter 5 Jahren um 2/3 bis zum Jahr 2015. In dem Millennium-Entwicklungsziel 5 ist angestrebt, die Senkung der Müttersterblichkeitsrate um 3/4 zu senken. Und im Ziel 6, das dient der Bekämpfung von HIV-AIDS, Malaria und anderen Krankheiten. Da soll die Ausbreitung von HIV-AIDS, Malaria und anderen schweren Krankheiten gestoppt und eine Trendumkehr bewirkt werden. Also Neuinfektionen halt auch verhindert werden. Das ist damit gemeint. Das Ziel 7 dient der Sicherung der ökologischen Nachhaltigkeit. Die Grundsätze einer nachhaltigen Entwicklung sollen in einzelstaatlichen Politiken und Programmen eingebaut werden. Und die Vernichtung der Umweltressourcen soll eingedämmt werden. Und das Ziel 8, das letzte der damals 2000 definierten Millennium-Entwicklungsziele, dient dem Aufbau einer weltweiten Entwicklungspartnerschaft.
Und eines der Ziele, das war, glaube ich, Ziel 1, das ist die Beseitigung der extremen Armut und des Hungers. Ja. Und da wollen wir heute auch unser Augenmerk noch ein Stück drauf richten. All diese Ziele wäre es wert, darüber ausführlich zu sprechen. Doch lassen Sie uns auf Armut, auf die extreme Armut und den Hunger schauen. Was wurde denn da bisher getan, um dieses Ziel zu erreichen? Wie ist man diesem Ziel schon näher gekommen?
Dem Ziel ist man näher gekommen und gleichzeitig auch wieder nicht näher gekommen. Die Anzahl der extrem armen Menschen ist zwar gesunken, allerdings muss man sagen, dass es regional enorme Unterschiede gibt. Und zwar vor allen Dingen in Ostasien sind Erfolge zu verzeichnen. Das ist unter anderem auch dem Aufschwung Chinas zu verdanken, während in Afrika südlich der Sahara die Situation sich kaum verbessert hat, zum Teil sogar verschlechtert hat. Und wo leider, und deshalb ist dieses Ziel auch so enorm wichtig und deshalb muss man auch auf dem Weltarmutsgipfel 2010, denke ich, diesem Ziel 1 nochmal eine große Aufmerksamkeit schenken. Was nicht erreicht worden ist, wovon wir weit entfernt sind, ist die Halbierung des Anteils der Menschen, die Hunger leiden. Die Zahl der weltweit stieg die Zahl der hungernden Menschen sogar wieder an. Und das ist einfach der Tatsache geschuldet, dass die Lebensmittelpreise gestiegen sind 2007, 2008 und der Wirtschaftskrise, der aktuellen Wirtschaftskrise. Das hat also dazu geführt, dass die Zahl der hungernden Menschen statt zu sinken sich noch vergrößert hat.
Und welchen Anteil haben daran auch dann die Industriestaaten?
Die haben da natürlich einen erheblichen Anteil dran, denn wenn man sich überlegt, wie diese Wirtschaftskrise jetzt entstanden ist, dann waren das hochriskante Spekulationsgeschäfte, die von großen westlichen Banken letztendlich ausgelöst worden sind, diese Krise.
Aber vielleicht erklären Sie uns das, was die Frau in der Sahara, die vielleicht in ihrem ganzen Leben noch nie eine Statistik in einem Wirtschaftsteil einer Zeitung gesehen hat, was die mit Bankenspekulationen und wie sich das auf ihre Familie auswirkt, damit wir das einfach noch mal besser nachvollziehen können.
Vielleicht nehme ich noch ein anderes Beispiel, das es vielleicht noch deutlicher macht. Das ist die ganze Problematik des Landgrabbings, der Landnahme. Und zwar wird inzwischen Land in großem Umfang, beispielsweise von Staaten wie China, Japan, Südkorea, Saudi-Arabien, in Entwicklungsländern, auch von privaten Unternehmen, in Entwicklungsländern, in armen Ländern gekauft oder gepachtet. Und dieses Land wird dann genutzt, entweder um dort Produkte anzubauen für den Export. Palmöl ist irgendwie so ein Beispiel, das wir jetzt brauchen, um hier unsere Energieversorgung sicherzustellen und einen gewissen Anteil an erneuerbaren Energien auch in unserem Sprit zu haben. Der Landbedarf ist enorm, aber auch zur Ernährungssicherung. Zum Beispiel, das ist zum Glück aufgrund des Protestes der Bevölkerung gestoppt worden, hatte Madagaskar etwa die Hälfte seiner Agrarfläche, also der für Agrarprodukte nutzbaren Fläche, wollte Südkorea pachten. Und zwar, um dort Lebensmittel anzubauen, die dann nach Südkorea exportiert werden sollten, um die Ernährungssicherung der eigenen Bevölkerung zu sichern. Unsere Handelspolitik beispielsweise hat Auswirkungen auf die Menschen im Süden. Beispiel Tomatenpaste. Es gibt Exporte aus EU-Ländern nach Ghana, subventioniert, die dort die lokale Bevölkerung und die Bäuerin, den Bauern, vor riesige Probleme stellt, weil die aus Europa importierte Tomatenpaste dort billiger ist als die Tomaten aus eigener Produktion. Das Gleiche könnte man für Milch, konnte man das lange Jahre sagen, da sind die Subventionen jetzt im Moment gestoppt, aber sie sind nicht grundsätzlich verboten, sie können jederzeit wieder aufgenommen werden. Hähnchenfleisch, Flügel zum Beispiel, die hier in Deutschland wenig Leute nur noch kaufen und nicht mehr haben wollen, werden dann mit Subventionen in zum Beispiel nach Kamerun exportiert und zerstören dort heimische Märkte. Und die Leute, die dort kleinbäuerliche Produkte auf den Markt bringen, können letztendlich ihre Produkte nicht mehr verkaufen und wissen letztendlich irgendwann gar nicht mehr, selber nicht mehr, wovon sie leben wollen. Und mit Nahrungsmitteln wird auch spekuliert. Deshalb, das war mit einem Grund, wieder an der Börse spekuliert, und das war auch mit ein Grund, warum Lebensmittelpreise 2007, 2008 so gestiegen sind.
Wir sprechen
das
über.
Das war jetzt eine lange Erklärung,
aber ja, aber interessant. Ja. Also wir sprechen gerade über eines der Ziele, der sogenannten Millenniumsentwicklungsziele, das die UNO sich im Jahr 2000 gesetzt hat, nämlich das Ziel der Beseitigung der extremen Armut und des Hungers. Und wir haben jetzt einfach Beispiele gehört, wo man sagen würde, ja, aber das ist halt im Rahmen unserer großen Globalisierung, so dass sich jedes Land auch in fernen Ländern der Erde vielleicht ansiedelt mit Wirtschaftsunternehmen und man dann vielleicht sagen könnte, ja, aber das werden ja auch Arbeitsplätze geschaffen und dergleichen. Und wir profitieren halt alle von guten Böden, meinetwegen in Südamerika oder in Russland oder wo auch immer. Und man schifft halt gewisse Produkte eben, ist ja heute möglich, quer über den Globus. Aber die armen Menschen bleiben dabei oftmals auf der Strecke, so wie Sie uns das eben erklärt haben, dass mit Lebensmitteln auch spekuliert werden und das auf Kosten der Schulter von armen Menschen. Das Landgrabbing in der Tat ein großes Thema, nämlich die große Landnahme und dass dann kleine Bauern auch enteignet werden und somit auch deren Lebensgrundlage somit auch weggenommen wird. Vielleicht da nochmal, weil das ist ja auch ein Thema, mit dem Sie sich näher beschäftigen.
Ja, ich will da auch noch ein Beispiel nennen, was aktuell uns im Moment beschäftigt. Und zwar wird im Rahmen der Erdölförderung im Tschad werden Erdölbrunnen gebohrt. Es waren ursprünglich 250 Erdölbrunnen geplant, inzwischen sind es über 500 geworden. Das hat zur Folge, dass weniger Land für die Landwirtschaft zur Verfügung steht, weil der Flächenbedarf einfach enorm ist, und dass es Bauern sozusagen gibt, die kein Land mehr haben, kein Land mehr besitzen. Es gibt einfach viele, viele Fälle, in denen durch die Landnahme der Boden für Agrarwirtschaft, für den Anbau von Nahrungsmitteln, von Lebensmitteln, nicht mehr für diese Lebensmittel und für den Anbau von diesen Lebensmitteln zur Verfügung steht.
Dem Aufbau einer weltweiten Entwicklungspartnerschaft sprechen. Das genau. Ist ja auch eines der Ziele, nämlich das 8. Ziel. Aber erklären Sie uns doch mal, was ist denn darunter zu verstehen, Aufbau einer weltweiten Entwicklungspartnerschaft?
Was damit erreicht werden soll, und deshalb hat das einen direkten Bezug auch zu dem, was ich gerade angesprochen hatte, die Problematiken. Eines der Unterziele ist der Aufbau eines gerechten Handelssystems. Im Moment ist es so, dass vielfach durch Verträge, die zwischen Staaten abgeschlossen werden, bilaterale oder multilaterale Handelsabkommen, die Entwicklungsländer unter einen hohen Druck gesetzt werden, ihr Land zu öffnen für die Produkte aus den Industrieländern. Sie können keine Zölle erheben, jedenfalls nicht in einem Maß, dass die einheimische Wirtschaft geschützt werden kann. Und das hat eben Auswirkungen bis hin zum Recht auf Nahrung. Dann soll eine angemessene öffentliche Entwicklungshilfe garantiert werden. Ein Ziel ist, dass alle Regierungen bis zum Jahr 2015 0,7% ihres Bruttosozialproduktes für die Entwicklungsfinanzierung ausgeben. Von dem Ziel sind wir auch noch weit entfernt. Dann soll eine Lösung der Schuldenprobleme der Entwicklungsländer erreicht werden. Viele Entwicklungsländer zahlen so viel Geld in die Schuldentilgung, dass ihnen einfach die Mittel nicht zur Verfügung stehen, um ihre eigene Bevölkerung zu entwickeln und um ihnen die Menschenrechte letztendlich auch garantieren zu können und erfüllen zu können. Und viertes Unterziel dieses MDGs 8 ist die unentbehrlichen Arzneimittel in Zusammenarbeit mit Pharmaunternehmen in Entwicklungsländern zur Verfügung zu stellen, die für Krankheiten wie oder zur Bekämpfung von Krankheiten wie HIV, AIDS, Malaria und Tuberkulose und anderen Krankheiten nötig sind. Weil viele Länder sich diese Mittel aufgrund von Patentrechtssituationen neue wirksame Medikamente oft gar nicht finanziell leisten können und dann auf alte und weniger wirksame Medikamente zurückgreifen müssen, für die der Patentschutz abgelaufen ist und die zum Teil fast gar nicht mehr wirken, weil die Erreger auch schon längst Resistenzen gebildet haben. Deshalb ist es halt auch sehr, sehr wichtig, immer auf neue Medikamente und wirksame Medikamente zurückgreifen zu können. Mm-hmm.
Nun haben wir eben schon mal kurz darüber gesprochen, wie Sie zu Ihrer Aufgabe gekommen sind, Referentin für die Menschenrechte zu sein. Wir hören jetzt von Ihnen Ungeheuerliches, was los ist, sagen wir so, bei uns in der Welt, was einem ja im täglichen Leben immer gar nicht so bewusst ist. Aber Sie bekommen das jeden Tag mit. Was würden Sie denn am liebsten sagen, wenn Sie jetzt sagen, es sind jetzt noch 5 Jahre Zeit, um das Ziel zu erreichen, das im Jahr 2000 durch die UNO festgesetzt wurde, diese 8 Millenniums-Entwicklungsziele. Was müsste jetzt noch getan werden, um nennenswerte Fortschritte zu erreichen? Was fordert die Miserio mit all ihren Partnern auch in den einzelnen Ländern?
Also eines ist ganz sicher wichtig, dass die 0,7 Zusage, dass eben die nötigen finanziellen Mittel zur Verfügung gestellt werden von Seiten der nationalen Regierung, dass das eingehalten wird. Das ist eine Grundvoraussetzung, um wirklich Armut bekämpfen zu können. Aber ganz wichtig.
Vielleicht erklären Sie es nochmal, diese 0,7% Zusage, was das heißt.
Das heißt, dass 0,7% des Bruttoinlandsproduktes für Entwicklungszusammenarbeit zur Verfügung gestellt wird. Die Staaten haben sich verpflichtet. Es gibt Berechnungen, wie viel man braucht, um die Armut zu bekämpfen. Und beispielsweise eine Quelle sagt, 350 Milliarden US-Dollar wären erforderlich, um den Anteil der Hungernden in der Welt und der extrem armen Menschen nicht nur zu halbieren, sondern um das auf Null zu bringen, den Anteil der Menschen, die Hunger leiden. 700 Milliarden US-Dollar, also ungefähr das Doppelte, ist zugesagt worden von US-Regierung und Kongress, um die schwere Krise nach dem Zusammenbruch des US-Finanzsystems zu beheben und die Folgen zu mindern. Also das zeigt so ein bisschen die Größenordnung. Das heißt, es ist gar nicht so viel Geld, was nötig ist, um Armut zu bekämpfen. Aber die Staaten müssen bei ihrer Zusage bleiben, dieses Geld auch wirklich in die Hand zu nehmen und bis 2015 in die Armutsbekämpfung zu stecken. Und ein ganz wichtiger Aspekt, der bisher in der Diskussion, finde ich, zu kurz gekommen ist, es geht nicht darum, dass das Dinge sind, wo die Staaten eine Wahl haben. Sollen wir das tun und wo es darum geht, das abzuwägen, ob man es tun soll? Denn letztendlich geht es um die Einhaltung von Menschenrechten. Und diesen Aspekt auch nochmal zu stärken, dass es letztendlich um die Rechte von Menschen geht und nicht darum, wollen wir hier wohltätig aktiv werden, sondern es geht darum, das Recht auf einen angemessenen Lebensstandard einschließlich des Rechts auf Nahrung, Wohnung und Wasser, sauberes Trinkwasser, Sanitätsversorgung umzusetzen. Das ist der Artikel 11 des Paktes, des Internationalen Paktes für wirtschaftlich, soziale, kulturelle Rechte. 160 Regierungen haben den ratifiziert. Sie haben sich damit völkerrechtlich verpflichtet, diese Rechte nach und nach umzusetzen. Nicht von einem Tag auf den anderen, aber nach und nach umzusetzen. Der Artikel 12 heißt Recht auf das für jeden erreichbare Höchstmaß an körperlicher und geistiger Gesundheit, also die Bekämpfung von solchen Krankheiten. Das ist keine Frage, wollen wir das tun oder wollen wir das nicht tun? Das müssen wir tun. 160 Staaten haben sich dazu verpflichtet, dafür einzutreten und nach dieses Recht zu verwirklichen. Mhm. Recht auf Bildung, genau das Gleiche. Das heißt, es finden sich in den Millennium-Entwicklungszielen an jeder Stelle immer wieder findet sich ein direkter Bezug zu internationalem Völkerrecht. Und ich glaube, das muss auch nochmal in die Köpfe der Regierungen, aber auch von uns allen, dass die Verwirklichung der Millennium-Entwicklungsziele einfach eine menschenrechtliche Pflicht ist.
Ein Schlagwort, das es dabei ja auch immer wieder gibt, das ist Menschen zu befähigen, nämlich dass sie sich selber dann helfen können, dass sie selber Handlungsspielraum einfach haben.
Ja, das ist natürlich zentral. Ich denke, da kommen wir vielleicht auch in der Sendung noch drauf, welche Möglichkeiten Menschen in den Entwicklungsländern selber haben, an ihrem Schicksal etwas zu tun und wie wir sie auch stärken können, sich da einzusetzen. Denn oft ist es ja auch so, wir sprachen zu Anfang über die Reichen und über das Teilen und wie wichtig es ist zu teilen. Die Schere zwischen Arm und Reich ist ja nicht nur die zwischen Nord und Süd, sondern es ist ja oft auch so, dass genau wie bei uns auch, aber auch in den Entwicklungsländern sich reiche Eliten rausbilden, aber die Mehrheit der Bevölkerung zum Teil in bitterer Armut lebt und dort, wo sie versucht, sich gegen diese Armut zur Wehr zu setzen, ganz oft wieder eingeschüchtert und bedroht wird, weil es geht da natürlich auch um ganz knallharte politische und wirtschaftliche Interessen immer wieder. Die Menschen zu stärken, sozusagen aus eigener Kraft ihre Rechte einzufordern und damit letztendlich auch gegen ihre Armut selber etwas zu unternehmen und sich aus der Armut zu befreien. Das ist auch ein ganz entscheidender Ansatz unserer Miserior-Arbeit hier. Das ist ja mit ein Grund, warum Miserior dann Anfang 2003, 2004 begonnen hat, ganz systematisch zu sagen, Menschenrechtsansatz, mehr Menschenrechte in die Entwicklungszusammenarbeit. Rechtlich argumentieren, denn Menschenrechtsverletzungen führen oft zu Armut. Und wer in Armut lebt, dessen Menschenrechte werden wesentlich häufiger verletzt als die von Reichen, leider.
Ein Kreislauf. Menschenrechte achten, Armut bekämpfen. Unser Thema heute hier im Brennpunkt bei Radio Horeb in der Lebenshilfe. Mein Gast ist die Referentin für Menschenrechte Elisabeth Strohscheid vom Bischöflichen Hilfswerk Miserior in Aachen. In der zweiten Hälfte der Sendung, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb, wollen wir fragen, ob Rohstoffe für die Reichen Menschenrechtsverletzung für die Armen heißt. Und wir wollen schauen auf die Spielzeugindustrie und die Aktion Verspielt. Bleiben Sie dran. Guten Morgen, liebe Zuhörer. Willkommen zum Brennpunkt am Dienstag. Mein Name ist Sabine Böhler. Wir haben uns heute ein Thema vorgenommen mit der Referentin für Menschenrechte vom Bischöflichen Hilfswerk Miserior, Elisabeth Strohscheid. Möchten wir heute uns Gedanken machen, wie die Menschenrechte geachtet und damit weltweite extreme Armut bekämpft werden kann und ja sogar bekämpft werden muss. Frau Strohscheid, vor etwa über 10 Jahren wurde die Aktion Verspielt ins Leben gerufen. Sie setzt sich ein für faire Regeln in der Spielzeugproduktion. Was ist das für eine Aktion und was wird von der Spielzeugindustrie da gefordert?
Die Aktion ist entstanden und ins Leben gerufen worden Mitte der 90er Jahre. Und zwar vorweggeschickt, etwa 80% des weltweit gehandelten Spielzeugs stammt aus China. Der Rest stammt zum großen Teil aus anderen asiatischen Ländern. Also es wird hauptsächlich in Fernost produziert. Produziert wird aber meistens für das große Saisongeschäft vor Weihnachten in Europa, Asien und den den USA. Auch in Deutschland. Der größte Anteil, etwa 3/4 des hier verkauften Spielzeugs, stammt aus Fernost. Und die Arbeitsbedingungen in den Fabriken, in denen produziert wird, die sind zum großen Teil wirklich skandalös. Und 1993 hat es zwei Fabrikbrände gegeben, einen in Shenzhen in Südchina und einen anderen in Thailand. In der Fabrik in China sind über 80 Arbeiterinnen verbrannt. Über 70 sind schwer verletzt worden, weil die Fenster und Türen verschlossen waren. Die waren während der Arbeitszeit eingeschlossen. Das war damals gar nicht unüblich. Und produziert wurde für eine Firma aus Italien. Und unsere Partner, die Miserior-Partner in Hongkong, die sich bereits mit den Arbeitsbedingungen in der Spielzeugbranche auseinandergesetzt haben, haben uns aufgerufen, hier uns Nichtregierungsorganisationen und gerade auch uns kirchliche Organisationen in Europa und haben gesagt, ihr müsst hier mitarbeiten, weil das, was hier produziert wird, das ist für euren Markt. Ihr tragt eine Mitverantwortung dafür, dass sich etwas ändert an den Arbeitsbedingungen hier. Und zum Teil sind es ja auch die europäischen Firmen, die Lieferanten in China dann unter enormen Druck setzen, indem kurze Lieferfristen vorgegeben werden, indem die Preise gedrückt werden ohne Ende, damit eben hier auf dem Weihnachtsmarkt das Spielzeug, der letzte Schrei, billigst verkauft werden kann. Wir tragen also da eine gemeinsame Verantwortung. Mhm. Und diesem Aufruf unserer Partner sind wir natürlich gerne gefolgt und haben dann angefangen, auch mit anderen Organisationen zusammen, die KAB, KFD,
also katholische Arbeitnehmerbewegung,
die katholische Frauengemeinschaft Deutschlands, die Werkstatt Ökonomie, das Nürnberger Bündnis Fair Toys, Wir haben uns zusammengeschlossen zur Aktion Fair Spielt und seit über 10 Jahren arbeiten wir kontinuierlich daran und sagen, okay, wir stehen hier in Europa, in Deutschland, wir sind in Kontakt getreten, wir stehen im regelmäßigen Austausch mit den deutschen Spielzeugherstellern und mit dem internationalen, mit dem deutschen Spielwarenverband und mit dem internationalen Spielwarenverband und stehen in ständigem Austausch, was man verbessern kann, damit eben die Lieferbedingungen in der Spielzeugindustrie in China, wo das meiste Spielzeug eben herkommt, im Welthandel.
Nur damit wir es besser verstehen, auch als Verbraucher, ist das ein Label wie das Fairtrade-Label, also wie fair gehandelte Waren?
Nee, bin ich dankbar für die Frage. Das wird oft verwechselt. Die Aktion Fair Spielt vergibt kein Label. Der Teddy, den man bei uns sieht, das ist unser Logo und der lehnt sich an das Logo, das die Kampagne, von der ich zu Anfang sprach, der asiatischen Nichtregierungsorganisation Mitte der 90er, dass die auch hatten. Das lehnt sich also an dieses Label. Wir stehen immer wieder vor der Frage, wollen wir ein Label selber vergeben? Könnten wir gar nicht, sind wir gar nicht so in der Lage. Wollen wir fordern, dass die Industrie ein Label vergibt? Wir haben bisher davon Abstand genommen, das zu fordern, weil das, was die Aktion Fair Spielt fordert, ist nicht mehr und nicht weniger als die Einhaltung von Mindeststandards. Das heißt, es geht um die Einhaltung von nationalen Gesetzen und von internationalem Recht. Es gibt eine Unterorganisation der Vereinten Nationen, eine Sonderorganisation der Vereinten Nationen. Da haben viele vielleicht schon von gehört, die Internationale Arbeitsorganisation. Und die hat Kernarbeitsnormen, also Verträge ausgehandelt, an die sich die Staaten und auch die Unternehmen halten sollten. Und die sind Standard, die sind verpflichtend. Das ist internationales Recht.
Aber da drängt
sich ja.
Und wenn
man jetzt anfängt, internationales Recht, also die Einhaltung internationalen Rechts und nationaler Gesetze zu labeln und zu sagen, das ist was, ein Label ist ja eigentlich, das Fair Trade Label heißt ja, es geht über den Mindeststandard hinaus und es wird etwas für die Kleinproduzenten und für die Leute am Ende sozusagen der Lieferkette auch wirklich ein wesentlicher Fortschritt erreicht. Und hier geht es um die Einhaltung von Mindeststandards in der Arbeitswelt. Und wir denken, das sollte man nicht noch mit einem Label versehen. Aber was gemacht wird, ist der Internationale Spielwarenverband hat sich einen freiwilligen Verhaltenskodex gegeben. Da waren auch diese Brände und dann die Aktivitäten der Nichtregierungsorganisationen haben dazu beigetragen, dass der Internationale Spielwarenverband sich einen freiwilligen Verhaltenskodex gegeben hat. Kurz wird der ICTI-Code genannt, ICTI-Kodex. Und der spricht die wesentlichen Probleme an, also die langen Arbeitszeiten, die Löhne, die geringen Löhne, die Mindestlöhne. Er verbietet Zwangs- und Kinderarbeit. Er schreibt vor, dass die Arbeiterinnen die gesetzlichen Leistungen erhalten, Krankenversicherung, Mutterschutz, und dass die lokalen Gesetze eben halt auch geachtet werden. Wobei das eigentlich auch noch ein Schwachpunkt ist. Aber da kann ich gerne nochmal im Einzelnen drauf eingehen, warum das ein Schwachpunkt ist. Aber dieser Kodex, der ist freiwillig, aber er gilt für die ganze Branche. Und je mehr Unternehmen sich diesem Kodex anschließen, desto größer ist natürlich die Chance, dass man wirklich auch in den Spielzeugfabriken, 4.000 sind es an der Zahl in China etwa, schätzt man, die für den Export arbeiten, dass sich in diesen Fabriken auch etwas an den Arbeitsbedingungen ändert und verbessert. Mhm. Und dieser Internationale Spielwarenverband, der vergibt kein Produktlabel, aber der vergibt ein Siegel an die Firmen, die nachweislich den Kodex einhalten. Auch da gibt es Probleme mit, können wir auch noch gerne darauf zu sprechen kommen, aber im Grunde ist das ein guter, vernünftiger Ansatz aus unserer Sicht.
Vielleicht der Vollständigkeit halber muss man sagen, dass es ja einen Fußball gibt, der hat dieses Fairtrade-Label bekommen. Ja. Und ansonsten die Spielzeuge, da sind eher die Firmen, die Hersteller, die sich verpflichten. Vertiefen wollen wir dieses Thema nochmal, wenn es zur Weihnachtszeit hingeht. Dann werden wir eine ausführliche Sendung über die Aktion Fair Spielt machen und auch Sie informieren, liebe Hörerinnen und Hörer, wo Sie auch Informationen bekommen, von welcher Firma Sie vielleicht Spielzeug kaufen und welche Firmen vielleicht eher zu meiden sind.
Die Aktion Verspielt wird jetzt nach dem, weil wir sind einfach auch auf die Mitarbeiter, Verbraucherinnen, Verbraucher angewiesen, und wir werden jetzt nach der Sommerpause einen Wettbewerb ausschreiben für Kindertagesstätten. Und wir hoffen einfach, dass es uns gelingt, mit diesem Wettbewerb das Interesse auch der kleinen Kinder und auch der Erzieherinnen und der Eltern nochmal zu wecken, dass wir alle was tun können, um für faire Arbeitsbedingungen einzutreten. Sie finden da Informationen auch auf der Miseria-Website oder auf der Website der Aktion Fair Spielt.
Und die Informationen finden Sie wie immer auf unserer Homepage horeb.org. Aber lassen Sie uns jetzt zum Abschluss unserer Sendung nochmal zu einem richtig großen Thema kommen, nämlich einer Frage, die besonders auch die Industrieländer beschäftigen sollte, nämlich ob Rohstoffe für die Reichen Menschenrechtsverletzungen für die Armen heißt oder warum Rohstoffe für die Reichen oftmals automatisch Menschenrechtsverletzungen für die Armen heißt. Warum beschäftigt sich die Misere mit diesem Thema? Und das ist ja auch ein Thema, das brennt.
Ja, wir sind dazu gekommen, uns mit diesem Thema zu beschäftigen und werden das jetzt auch die nächsten 3 Jahre als wirklich großes Thema fürs Haus tun, fürs ganze Haus Miseria, wo viele, viele verschiedene Abteilungen sich beteiligen werden an der Arbeit oder sich beteiligen an der Arbeit. Wir sind zu dem Thema gekommen, einfach durch die praktische Erfahrung unserer Partnerorganisation im Süden. Viele von unseren Partnerorganisationen haben sich an uns gewandt mit Projektanträgen, wo es darum ging, die negativen Folgen des Rohstoffabbaus irgendwie noch abfedern zu können, oder wo es darum ging, Rechtshilfe zu leisten oder Bildung, Weiterbildung von Nichtregierungsorganisationen im Süden zu ermöglichen, damit sie sich besser wehren können gegen einen Rohstoffabbau, der nicht in ihrem Interesse ist, weil er einseitig Machthaber im Land, transnationale Konzerne, eine kleine Elite letztendlich zu deren Nutzen ist, aber nicht zum Nutzen der armen Bevölkerung in den Gebieten, in denen dann die Rohstoffe gefördert werden. So sind wir dazu gekommen.
Wir haben eben ja auch schon mal über das Land Grabbing auch gesprochen. Sie haben auch als Beispiel auch Länder benannt, wo für die Förderung gerade von Erdöl auch Land eingenommen wird. Aber da müsste man doch eigentlich sagen, ja, damit werden ja auch Arbeitsplätze geschaffen, auch neue Berufe vielleicht auch geschaffen. Ja. Aber dennoch scheint es keinen Wirtschaftsaufschwung für die Länder zu geben. Warum?
Ja, man muss unterscheiden, der Wirtschaftsaufschwung für die Länder könnte da sein, wenn die Mittel richtig verwendet würden. Nigeria zum Beispiel ist eines der Länder, die sind reich, andere Länder auch, aufgrund der Erdöleinnahmen. Nur, jetzt fragen Sie mich warum, wenn ich die Frage, ich wünschte, ich könnte die Frage einfach beantworten. Das Geld verschwindet in den Taschen korrupter Eliten großenteils und in den auf den Konten der Konzerne. Und dieses Problem, das muss in den Griff bekommen werden. Daran arbeiten aber unsere Partnerorganisationen im Süden selber ganz aktiv. Ich weiß nicht, wie bekannt die Kampagne Publish What You Pay ist. Das ist eine Kampagne, die ist vor allen Dingen von...
Vielleicht einfach nochmal auf Deutsch sagen, was das heißt.
Ja, Publish What You Pay legt offen, was ihr zahlt. Das ist ein Aufruf von Nichtregierungsorganisationen, vor allen Dingen in Afrika, die Erdölkonzerne aufgefordert haben, offenzulegen, was sie an Steuern, Abgaben an die Regierungen der Förderländer zahlen. Inzwischen ist diese Initiative auch in einigen lateinamerikanischen Ländern und vereinzelt in Asien, Zentralasien, ansonsten weniger in Asien, aber vor allen Dingen in Afrika, sehr, sehr groß und populär geworden, weil das ist der erste Schritt, um wirksam auch dann kontrollieren zu können, wofür die Mittel verwendet werden. Also Transparenz ist ein wichtiger erster Schritt zur Bekämpfung von Korruption und im nächsten Schritt dann auch der Weg, um Einfluss ausüben zu können von Seiten der Zivilgesellschaft worauf die Mittel verwendet werden. Die Regierungen sind hingegangen, Tony Blair hat das angerichtet, kurz nachdem Publish What You Pay, also legt offen, was ihr zahlt, kurz nachdem diese Kampagne ins Leben gerufen worden ist, gesagt, wir wollen sowas auf Regierungsebene, was Vergleichbares. So ist die Extractive Industries Transparency Initiative entstanden, kurz EITI genannt, das ist die Transparenzinitiative der extraktiven Industrien, die wendet sich an die Regierungen und fordert die Regierungen auf, offenzulegen, welche Einnahmen sie haben und was sie ausgeben. Die Regierungen, die sich dieser Transparenzinitiative anschließen, die verpflichten sich zu bestimmten. Sie verpflichten sich zur Offenlegung dieser Zahlen, die verpflichten sich dazu, dass von einem unabhängigen Prüfinstitut, also Buchprüfungsinstitut, die Zahlen auch prüfen zu lassen. Und die verpflichten sich auch, ein Gremium einzurichten, das sozusagen die Arbeit, die damit verbunden ist, begleitet, überwacht. Und da sind auch Mitglieder der Zivilgesellschaft. Da sind auch Miseria-Partner zum Teil in diesen Gremien aktiv. Das heißt, die arbeiten ganz, ganz konkret in ihren Ländern daran, mehr Transparenz der Zahlungsflüsse zu erreichen, um darüber dann letztendlich auch irgendwann das Rad zu drehen, damit eben der Reichtum auch wirklich den in Armut lebenden Menschen zugutekommt.
Und kann ich als Verbraucher mit meinem Verhalten, mit meinem Verbrauchsverhalten etwas dazu beitragen? Oder ist das eher eine Problematik, die auf höherer Ebene bekämpft werden muss?
Sowohl als auch. Wir Verbraucher tragen eine Mitverantwortung und gerade hier in den Industrieländern, wenn man sich unseren Energieverbrauch und unseren Energiebedarf ansieht, der ist ja horrend. Ich meine, da können wir bei vielen Dingen können wir sparen und wenn wir sparen an unseren Verbrauch, ohne dass dadurch Lebensqualität verloren gehen muss, wird natürlich der Druck immer mehr Erdöl zu fördern oder immer mehr Rohstoffe abzubauen für industrielle Produkte, die wir hier verbrauchen, der wird natürlich dann auch entsprechend geringer, wenn wir nicht mehr so viel verbrauchen hier. Und deshalb haben wir da auch eine Mitverantwortung und haben auch Einfluss auf den Verbrauch.
Menschenrechte achten, Armut bekämpfen, ein großes Thema, das wir uns heute vorgenommen haben in der Lebenshilfe bei Radio Horeb. Vielleicht zum Abschluss noch die Frage an Sie, Frau Strohscheid. Sie sind vom bischöflichen Hilfswerk Miserior, ein Werk der Kirche, der wir auch angehören. Was tut Miserior, um Rahmenbedingungen zu ändern, damit sie geändert werden und damit die Welt gerechter wird?
Zwei Dinge möchte ich an dieser Stelle da nennen. Einmal, wir versuchen, so gut wir das können, unsere Partner zu stärken, damit sie ohne Furcht und ohne Angst dabei ihr Leben oder ihre Sicherheit zu riskieren, vor Ort weiterarbeiten können. Lassen Sie mich ganz kurz, wenn die Zeit reicht, ein konkretes Beispiel nennen. Ich hatte die Transparenzinitiative der extraktiven Industrie erwähnt. Einer der Mitglieder der Zivilgesellschaft in diesem Gremium in Kongo-Brazzaville ist 2006 mit einem weiteren Kollegen unter einer falschen Anklage vor Gericht gestellt worden. Denen drohten hohe Haftstrafen, möglicherweise wäre ihr Leben im Gefängnis sogar in Gefahr gewesen. Und wir haben davon erfahren und unser Hauptgeschäftsführer, Herr Professor Seyer, hat sich direkt an die damalige Ministerin für Entwicklungszusammenarbeit gewandt. Die hat sich sofort gegenüber der Regierung in Kongo-Brazzaville eingesetzt und gegenüber der Botschaft hier. Wir haben einfach immer wieder auf das Schicksal dieser Menschen öffentlich aufmerksam gemacht, haben Politiker dazu gebracht, sich aktiv einzusetzen. Und unsere Partner haben uns hinterher gesagt, dass die internationale Aufmerksamkeit wahrscheinlich ausschlaggebend dafür war, dass sie auf eine Bewährungsstrafe verurteilt worden sind und eine geringe Geldstrafe, die mussten nicht ins Gefängnis. Möglicherweise hat das sogar ihr Leben gerettet. Wir müssen einfach immer dafür sorgen, dass wir die Menschenrechtsverteidiger, die vor Ort daran arbeiten, die Verhältnisse, die Strukturen zu verändern, um sich aus der Armut zu befreien, dass die ihre Arbeit auch weitermachen können. Und wir müssen, ich sagte es zu Anfang, den Mächtigen ins Gewissen reden. Und die transnationalen Konzerne, die Unternehmen tragen auch hier eine Mitverantwortung. Und es gibt im Moment einen Überarbeitungsprozess eines ganz wichtigen Instrumentes zur Unternehmensverantwortung, das von den Mitgliedstaaten der Organisation für Entwicklung und wirtschaftliche Zusammenarbeit, der OECD, eingerichtet worden ist, die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen. Das sind Leitsätze, wenn die Unternehmen sich an diese Leitsätze halten, dann kann viel erreicht werden im Sinne einer Achtung der Menschenrechte, im Sinne auch der Armutsbekämpfung. Und die werden überarbeitet. Da haben wir konkrete Forderungen, was in diese Überarbeitungsprozess, was da beachtet werden sollte. Die richten sich auch an Deutschland, an die deutsche Regierung. Da finden Sie eine Online-Petition. Ich weiß nicht, ob die Zeit reicht. Ich kann gerne auf die konkreten Forderungen auch noch eingehen. Ansonsten finden Sie diese Online-Unterschriftsaktion auch bei uns auf der Website. Und das ist sozusagen das andere Standbein wieder, wo wir unsere Verantwortung hier in Deutschland wahrnehmen und sagen, wir müssen auch hier auf die Strukturen Einfluss ausüben, damit es einfach gerechter wird in der Welt.
Vielleicht noch auch, wir kommen der Sendezeit schon gegen dem Ende entgegen. Wenn ich mich an so einer Unterschriftenaktion beteilige und dann sage, ja, ich möchte aktiv auch Miserio damit unterstützen, was geschieht mit diesen Unterschriften? Was ist das? Was geben die für eine Signalwirkung?
Diese Unterschriften werden Ende September an das Bundeskanzleramt übergeben. Denn das Bundeskanzleramt, die Bundesregierung ist im Moment dabei, eine neue Rohstoffstrategie zu erarbeiten. Bundeswirtschaftsministerium, Entwicklungshilfeministerium, also Ministerium für Entwicklung und wirtschaftliche Zusammenarbeit, der ganze Titel, und das Wirtschaftsministerium und das Auswärtige Amt und das BMZ gemeinsam, also alle drei FDP-geführten Ministerien sind dabei, eine deutsche Rohstoffstrategie auszuarbeiten, die dem Kabinett wohl im Herbst diesen Jahres vorgelegt werden soll. Und wir sind der festen Überzeugung, dass da bestimmte Dinge berücksichtigt werden sollen. Bisher kommen Menschenrechte, kommt die soziale Verantwortung auch der Unternehmen in dieser Rohstoffstrategie unseres Wissens kaum vor. Die ist sehr einseitig auf die Interessen der deutschen Wirtschaft ausgerichtet, die von Rohstoffimporten abhängig ist. Wir glauben, da muss unbedingt das zweite Standbein her, und das, was auch im Koalitionsvertrag gesagt wird, das, was die Regierung immer wieder sagt, die deutsche Politik ist interessensgeleitet und werteorientiert. Wir wollen, dass bestimmte Werte, nämlich Menschenrechte an vorderster Stelle, in dieser Rohstoffstrategie auch wirklich deutlich und prioritär ihren Platz erhalten. Und da dient auch diese Unterschriftenliste dazu. Mehrere weitere Forderungen haben wir definiert, haben wir auch an die Bundesregierung schon zur Kenntnis weitergegeben. Aber diese Unterschriftenliste ist ein wichtiges Element, um sozusagen auf diese Rohstoffstrategie im Herbst hoffentlich noch positiv Einfluss nehmen zu können.
Ja, so können wir das bischöfliche Hilfswerk Miserio unterstützen, indem wir unsere Stimme durch eine Unterschrift erheben. Aber wir können uns auch informieren, die Schriften vom bischöflichen Hilfswerk Miserio legen an allen Büchertischen in jeder Pfarrei auf. Ich hoffe, liebe Hörerinnen und Hörer, dass mit dieser Sendung der Einsatz, die Initiative der Miserio, dass wir Ihnen das näher bringen konnten. Unser Thema heute war die Menschenrechte achten, Armut bekämpfen. Unser Gast war die Referentin für Menschenrechte, Elisabeth Strohscheid aus Aachen. Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihr Engagement, dass man so richtig auch in Ihrer Stimme, in Ihren Ausführungen spüren kann. Hoffen wir, dass Sie und all die Mitarbeiter der verschiedenen Hilfswerke viel erreichen können. Vielen Dank.
Ganz herzlichen Dank auch an Sie für das Gespräch.
Liebe Hörerinnen und Hörer, wir werden die Informationen auch ins Internet stellen, die verschiedenen Links. Sie können aber auch unseren Hörerservice anrufen, wenn Sie Informationen wünschen. Oder vielleicht sind Sie auch neugierig geworden und schauen interessiert jetzt auf die Schriften am Schriftenstand von Miserio. Der Hörerservice, der hat die Nummer 0700 7525 7525. Die Sendung können Sie sich auch als Podcast herunterladen von unserer Homepage horeb.org, wo Sie auch Informationen erhalten auf der Homepage, oder Sie bestellen eine CD beim CD-Dienst 0700, das ist die Rufnummer 0700 7525 7520. Mein Name ist Sabine Böhler. Ich möchte mich von Ihnen verabschieden. Ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und haben Sie noch einen guten und reich gesegneten Tag.
Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise Verbreitung finden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Allerdings bedeutet er für uns einen nicht unerheblichen Aufwand. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. In Deutschland können Sie diese bei der Ligabank Regensburg überweisen auf das Konto 7615 515. Ich wiederhole, 7615 515, Bankleitzahl 750 903 00, 750 903 00. Alle Bankverbindungen können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden, natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter 0700 7525 7525 erfragen. 0700 7525 7525. Von Montag bis Freitag zwischen 9 und 12 und 13 bis 16 Uhr. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung.